Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
Okay, top.
Gut, sollen wir einfach starten?
Ja, können wir machen. Läuft die Aufnahme? Oh, das ist ja spontan. Ja, dann, okay, herzlich willkommen hier zum Heinefunk, Folge 120. Oh ja, ich habe schon die Überschrift falsch gelesen. Ja, Folge 120 mit einem Spezialgast, den wir hier nicht zum ersten Mal im Heinefunk haben, aber der natürlich jetzt noch ein, zwei Minuten darauf warten muss, bis der Name das erste Mal und dann wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal in dieser Folge fallen wird. Wir haben den 14. Februar 2022. Ich bin Tobias, an meiner Seite ist Caro. Hallo Caro.
Hi.
Und ja, in der letzten Folge hatte ich einmal mit Herr Fletcher eine ehemalige Schülerin von ihm interviewt, nämlich eine BMW-Mitarbeiterin, die jetzt im Recruiting anwesend ist und sich ums Recruiting von Auszubildende bzw. Dualstudierende kümmert. Sehr, sehr spannendes Interview mit vielen, vielen Tipps, um den Bewerbungswahn ein wenig, ja, zu stoppen.
Und Anekdoten aus dem SOWI-Unterricht, die solltet ihr nicht verpassen.
Das stimmt, absolut. Dann gab es ein Astronomieprojekt der Q2 meiner Stufe im Physik-Grundkurs mit Herr Will, das leider anscheinend ein bisschen nach hinten losging oder wie es hier so schön steht, ins Wasser gefallen ist. Denn ja, die waren in der Walter-Hohmann-Sternwarte und leider hat das Wetter die Sicht zu den Sternen und zum weiten Horizont leider ein bisschen verhindert und vermindert. Und deshalb gab es da leider keine gute Sicht und nicht die Ergebnisse, die man sich erhofft hatte. Also müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir die Außerirdischen hier im Physik-Grundkurs entdecken. Aber bis dahin, ist ja auch noch etwas Zeit. Wir hatten auch Anmeldungen in der letzten Woche oder vorletzte Woche?
Letzte Woche stand dazu was auf iSurf und zwar sind die ziemlich erfolgreich gewesen. Darüber sprechen wir aber gleich noch mehr.
Absolut. Dann, du hast es so schön gesagt, kannst du direkt mit der ersten Frage starten, Caro.
Genau, jetzt sind wir schon mitten im Interview drin und wie geht's Ihnen eigentlich, Herr Kortmann?
So, jetzt ist der Name gefallen. Danke, jetzt dass ich doch mal gefallen. Da sein darf. Folge 120, habe mich vorbereitet. Ich glaube, ich war 3, 4, 5 Mal hier oder Teil. Es ist eine große Ehre, am 14. Februar 2022 bei euch zu sein. Freue ich mich. So, was war die Frage?
Wie geht's Ihnen?
Ja, am Niederrhein sagt man muss, aber eigentlich geht's mir gut. Ja.
Das ist die Hauptsache, ne? In den schweren Zeiten. Hoffen wir natürlich. Wir können es jetzt direkt einmal ansprechen. Wie liefen denn die Anmeldungen für das nächste Schuljahr? Wir haben schon gehört, 120 neue Schülerinnen und Schüler hier am Heine.
So, dann habe ich es nämlich nicht gesagt, weil die Zahlen noch nicht veröffentlicht werden sollen, habe ich das nicht auf die Homepage gestellt. Entschuldige mich jetzt aber an allen ZuhörerInnen aus den Grundschulen und deren Eltern. Wir sind einfach gehalten, die Zahlen ein bisschen zurückzuhalten, aber mir kann natürlich nicht verboten werden, in hausinternen Funk- und Fernsehanstalten und auf iSurf auch zu sagen, wir haben 4 volle Klassen und es waren ganz, ganz tolle Anmeldegespräche. Wieder mit Maske, das ist nicht lustig, vor allen Dingen für die Kleinen halt nicht, die kleinen Gäste, für die Eltern aber auch nicht. Und Stunde um Stunde, aber sehr gut organisiert durch Herrn Dr. Kalipke und Frau Urban. Und dann kamen die und wir haben ganz viel tolle neue, prima Heine-Kinder. Also ne, sympathisch und mega Zeugnisse, ehrlich gesagt.
Na klar, war ja auch nicht anders zu erwarten, oder?
Natürlich. Also. Ist ja eine Elite-Schule schließlich.
Ja.
Absolut. Es wurde auch keiner abgelehnt, haben wir gehört. Also alle 100% wurden mehr.
Genau, das ist tatsächlich etwas, was ich mit Freude verkünde. Jetzt zumindest hier, das würde ich halt gerne auch in den nächsten Tagen noch öffentlicher machen. Wir mussten halt nicht, so wie es zwischendrin aussah, 2, 3, 4, 5, 8, 12 Kinder ablehnen, sondern es ist so, dass es einfach total passt in diesem Jahr. Das heißt, wir machen die Klassen zwar voll, das ist viel, aber man muss nicht so einen Brief schreiben. Und das ist hart. Das weiß ich jetzt von den Nachbarschulen, an den Gesamtschulen passiert das auch teils an Gymnasien, an Realschulen. Und das ist ein Privileg. Letztes Jahr dürfen wir 5 Züge machen, dieses Jahr sind wir wieder 4. Ich weiß nicht, da ist irgendwie... Also wir sind glücklich.
Läuft halt bei uns.
Ja, rund.
So, was war denn eigentlich das Schlimmste im vergangenen Jahr? So, jetzt sind wir ja total positiv unterwegs gewesen mit all unseren neuen Heine-Schülern, die wir bald begrüßen können. Aber was war eigentlich das Schlimmste?
Ja, schlimm ist auch ein bisschen sehr, sehr böse formuliert. Ne?
Ja, oder irgendwas,
also wirklich
was nicht so
ein
toll
Jahr,
war.
Caro, also wirklich ein Jahr, meinst du mich? Meinst du mich als Schulleiter? Meinst du für das Heine? Was willst du wissen?
So, für das ganze Heine im Allgemeinen.
Es ist unerträglich, eine Schule ohne SchülerInnen oder Schülerschaft oder Kinder hier zu haben. Und ich weiß, dass viele von euch Angst vor uns hatten in den Anfangszeiten, als noch lange nicht geimpft wurde und so und getestet wurde in dem Maß wie heute. Aber hier alleine zu sein, das ist echt nicht lustig. Und das ist auch nicht gut. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir dass wir das schon richtig machen, dass wir alle hier vor Ort sind. Das macht oft Menschen Angst, das macht Müttern Angst, Vätern Angst, Leute, die gar nicht sehen, dass wir immer mit 900 Leuten hier sind. Aber ich glaube, wir machen das gut zusammen. Und das ist ein Risiko, das ich unbedingt möchte. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass alle hier an Bord sind, wenn es irgendwie geht. Das klingt ein bisschen naiv. Ich weiß auch, dass das nicht überall auf Verständnis stößt. Aber das ist mein größter Wunsch. Und das war mit das Schlimmste. Das Schlimmste. Es war ehrlich gesagt Quatsch, Tobias und seinen Jahrgang so in zwei Räumen zu unterrichten. Also zeitgleich, und ich habe wirklich nur einen Kurs gehabt, ich war da echt privilegiert, aber dass Lehrer hier vor Ort waren, Lehrerinnen und Lehrer, und dann die Schülerschaft in zwei Räumen, dann machte man dasselbe, zeitgleich saßen zu Hause dann andere Schüler, die auf eine Videokonferenz warteten. Das war letztes Jahr, ab 23. Februar haben wir das gemacht. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast,
Tobias. Nein, das war ganz schlimm, also... Ne?
Oder?
Ja, also wir kamen nicht voran. Irgendwie der Unterricht war aus den Haaren gezogen. So irgendwie, es gab keine Struktur. Irgendwas war immer in der anderen Gruppe. Da mussten wir Präsentationen zweimal präsentieren. Es war die Hölle, also.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, das war eine schlechte Idee. Natürlich sind alle Ideen aus unserem Ministerium hervorragend und die setzen wir sehr gerne um in jeder Mail, die da kommt. Da freuen wir uns. Aber das, glaube ich, war schwierig. Und trotzdem hätte ich es sehr, sehr, sehr begrüßt, wenn die etwas entspanntere Zeit im Frühherbst ohne Maske im Unterricht zu sitzen wirklich gut weitergegangen wäre. Und das ist es nicht. Und das sind bittere Zeiten, Caro. Also nicht mal für mich. Ich bin privilegiert. Ich bin Lehrer. Ich muss keinen. Ich leite keine Klinik. Ich bin nicht auf Station. Ich arbeite nicht in der Pflege, beim Hausarzt. Was die da alles mitmachen, uns geht echt super. Wirklich, uns geht super. Aber für unsere SchülerInnen finde ich das schon fantastisch, wenn da draußen einfach das stattfindet, was jetzt ist. Alle zusammen und ein bisschen Austausch. Und, das sage ich auch ungefragt, wir waren halt selten der Herd oder eigentlich auch nie. Das kann ich schon sehr deutlich sagen. Ich weiß, wie Corona sich am Heine verbreitet hat. Und viele sind super diszipliniert, fast alle. Und wenn dann irgendwo hinter einem Pavillon oder in der Mensa oder irgendwo eben keine Maske getragen wurde, ja, kann sein, dass sich jemand angesteckt hat, glaube ich aber nicht. Und nicht bei den drei Testungen die Woche und diesen Masken hier. Und was habt ihr alle freiwillig die Maske getragen, als wir sie nicht tragen mussten? Also ich bin da ehrlich gesagt mega stolz. Und insofern ist das, genau, vieles ist nicht gut. Die Schule ist noch lange nicht so, wie sie soll. Aber ich bin echt sehr stolz darauf, was hier, und das ist ein komisches Wort, ich bin stolz darauf, was die Schülerschaft hier mitgetragen hat. Und natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch schon die Antwort auf die nächste Frage, nämlich was war das Schönste, beziehungsweise was war so der Lichtblick des Jahres letztes Jahr?
Als ihr alle wieder da wart und nach den Ferien und wenn ich immer irgendwie höre, dass es eben nicht so viele Erkrankte sind wie momentan. Also ich möchte euch hier vor Ort haben und das ist dann einfach so das Schönste, als das so aussah, als wäre das wieder Normalität. Und wir haben noch lange keine Normalität. Wir fahren nicht auf Klassenfahrt, wir vermissen immer noch die Milchbar, es gibt keine kulturellen Veranstaltungen, ne? Musik oder Sportunterricht ist noch nicht so, aber ein bisschen Normalität, ein bisschen so zu tun, als wären wir wieder eine normale Schule. Das vermisse ich total und merke auch, dass ich wenig Energie habe. Ich freue mich echt, wenn es mal echt langsam vorbei ist.
Was war eigentlich die größte Veränderung am Heine im letzten Jahr und wie gingen wir als Schule damit eigentlich um?
Das spielt irgendwie alles auf dasselbe Thema, habe ich.
Ja, ich glaube das schon.
Schon so ein bisschen, oder?
Ach, im Jahr davor hätte ich gesagt, wir haben iSurf gestemmt und alles Mögliche. Ich glaube, es ist wenig Leuten von außen klar, was theoretisch sich an Schule getan hat. Mhm. Wenn du heute erlebst, wie hier Schülerschaft sitzt, irgendein Endgerät in der Hand hat oder auch nicht. Ich habe gerade einem Herrn vom Bildungsbüro, der neu ist, in der Stadt einfach unsere Schule gezeigt. Da hat Lernen sich einfach verändert. Es hat sich nicht verändert, dass einzelne Leute immer noch keine Vokabeln lernen oder dass Französisch oder Latein oder Deutsch oder Mathearbeit irgendwie nicht gewünscht ist oder dass es mal Probleme gibt. Aber ich glaube, dass wir da schon Quantensprünge gemacht haben. Und natürlich trägt dazu bei, wenn wir jetzt eine der wenigen Schulen sind, die aus europäischen Mitteln React dann eben ein Endgerät für alle SchülerInnen kriegen, das ist schon ziemlich großartig, ehrlich gesagt. Und das sind natürlich auch schöne Momente. Mhm. Aber ich glaube, was ihr geschafft habt, eure Eltern, aber natürlich auch die Lehrerschaft, die Arten des Unterrichts. Denn ich möchte das nochmal erinnern, wir sind letztes Jahr Ende Februar wieder zurückgekommen für die Oberstufe, also die Kurse kurz vorm Abi. Der Rest war zu Hause. Und die waren hier und nicht und tageweise und kamen und Stück und so weiter und Hybrid, Distanz oder was auch immer Unterricht, das haben die meisten von euch mitgemacht.
Ja, jetzt gab es viele Situationen, tolle Situationen, schlechtere oder zumindest verbesserungsbedürftige Situationen am Heine, dass halt wirklich vielleicht nicht alle da waren. Jetzt haben Sie als Schulleiter natürlich eine Menge Verantwortung und auch viele Entscheidungen sicherlich im letzten Jahr treffen müssen. Deswegen noch die letzte Frage zu dem ganzen Corona-Thema im letzten Jahr und der ganzen Situation am Heine. Welche Entscheidung war im letzten Jahr für Sie am schwierigsten und welche am einfachsten?
Boah. Entschuldigung, ein Ruhrgebietsbohr.
Und viel wichtiger, wie sind Sie damit umgegangen oder wie reflektieren Sie auf diese Entscheidung?
Also da. Es kann alles sein. Die einfachste kann auch sein, irgendwie so zu entscheiden, was Sie zum Mittagessen essen, wenn das die einfachste für Sie war.
Oder zum Beispiel die Entscheidung, dass es jetzt getrennten Unterricht gab. Kam die vom Ministerium aus? Kam die eigentlich
ja,
von
ja,
uns aus?
Also das, nee. Also die Sachen laufen so, wenn das reinkommt, bin ich, glaube ich, sehr beflissen und lese das sehr schnell. Und ich glaube, was einige vergessen ist, dass gerade auch Schulleitungen, und wie gesagt, wir haben einen tollen Job und wir sind privilegiert und Manager machen das immer, aber über viele, viele Wochen und Monate haben wir im Grunde ja auch Wochenenddienste. Das heißt, meine Handynummer haben ganz viele Menschen. Und wenn das Gesundheitsamt anruft und sagt, so, in der Klasse und der und die und solche Nachbarn. Und dann die Entscheidung zu fällen, die Klasse bleibt zu Hause, die bleibt nicht zu Hause, die Klasse kommt oder geht. Das sind so minimal Sekundenentscheidungen. Und das ist schon durchaus Verantwortung. Und das ist in den letzten Wochen nochmal gestiegen. Das Gesundheitsamt ist so überlastet und wir haben immer, das möchte ich immer sagen, ich habe immer dort AnsprechpartnerInnen gehabt. Immer. Und die haben mir immer geholfen. So. Und ohne die hätte ich so klare Entscheidungen nicht treffen können. Ob die Menschen draußen denken, dass das klar war, das wird irgendwann in ein paar Jahren hoffentlich die Schulkonferenz oder die Schülerschaft oder eine Abi-Zeitung über mich schreiben. Und ich weiß, dass ich das immer auf Grundlage der ministeriellen Vorgaben gemacht habe. Immer in Rückfrage mit meinem Team, in erster Linie natürlich von Niedrig. Ohne die wäre das einfach gar nicht gegangen.
Ja, habe ich für die Abi-Zeitung notiert.
Ja,
da sind ein paar neue Ideen in den Kopf geschossen, oder?
Absolut.
In einer etwas älteren Folge, schon aus dem Jahr 2019, wurden Projekte und Verhandlungen mit einer niederländischen Partnerschule erwähnt. Wie sieht es jetzt damit aus? Okay, klar, jetzt ist auch Corona und ich glaube auch Erasmus und all diese anderen Projekte sind jetzt so ziemlich...
Genau, aber Erasmus Plus läuft ja. Erasmus Plus haben wir im Sommer wieder gestartet. Das heißt, wir dürfen weiter reisen. Wir haben aber den Schwerpunkt auf die Erwachsenen gesetzt für dieses Schuljahr, das jetzt ja auch quasi schon gelaufen ist. Und auch dort gibt es Kontakte. Das heißt, Spanien ist jetzt ein fester Partner, Estland auch. Auf die Niederlande warten wir. Da sind wir ja angewiesen, dass die Bross-Stiftung da uns im Grunde mit dieser niederländischen Schule zusammenbringt. Das haben die noch nicht gemacht. Aber auch das merkt man ja, ist, ja, da bin ich auch auf andere angewiesen.
Ja, sehr interessante Kooperation auf jeden Fall hier aus unserem Nachbarland. Jetzt haben wir noch eine viel coolere Kooperation oder zumindest eine viel größere Chance als eine der wenigen Schulen hier wahrscheinlich in ganz Deutschland bekommen, nämlich iPads für alle. Und zwar der gesamte Jahrgang 5 kriegt jetzt seine iPads, die lang ersehnten iPads für jeden. Was wollen Sie dazu sagen und was gibt es dazu zu sagen?
Also erstmal ist das ein großes Geschenk und ich hätte das nicht erwartet und es glaubt uns niemand, das ist nichts, was ich vorher wusste. Und alle, die ich frage, sagen auch, sie wussten das nicht. Warum das Heine als das eine Gymnasium hier im Süden mit GSO und eben Anne Frank Realschule dafür ausgewählt wurde und den drei Berufskollegs und den Grundschulen, weiß ich nicht. Das sei in Düsseldorf entschieden worden, wird mir immer gesagt. Und wer das da entschieden hat, weiß ich auch nicht. Für uns ist das ein großes Geschenk und ich möchte echt bitten, dass wir uns einfach freuen. Das sind Endgeräte, die einfach Gelegenheit bieten. Und das ist keine vierte Kulturtechnik. Lesen, Rechnen, Schreiben musst du weiterhin und die Kleinen erst recht. Aber wir können das mit anderen Mitteln machen. Und entscheidend ist, wenn jedes Kind, egal was Mama und Papa verdienen oder ob die das wollen, werden dieselben Voraussetzungen haben. Das ist mir unendlich wichtig. Ich glaube nicht, dass nur weil ich so ein Ding in der Hand halte, besser Mathe kann oder Deutsch. Das glaube ich nicht, aber vielleicht. Und vielleicht gibt es einen Schüler, der mit GoodNotes, was wir anschaffen werden, das Sortieren lieber mag als Schulhefte. Und vielleicht gibt es eine Schülerin, die sagt, kann ich nicht, ich bleib bei meinen Schulheften. Dann ist das so und das kriegen wir hin. Aber die Möglichkeit haben alle. Und das finde ich ein riesen Gewinn. Und tatsächlich ist das Zweite, dass wir das eben nicht alleine machen, sondern Oberhausen hat ja entschieden, dass das die ausgehenden Grundschulklassen und die Anfangsklassen der weiterführenden Schulen machen. Deswegen die Fünfer. Seit ganz, ganz kurzer Zeit gibt es ganz viel, was in der Schule gelagert wird. Nicht nur Massen an Tests und ich sage nicht wo, aber neuerdings jetzt auch wieder neue iPads. Und die sind also da, die werden jetzt ausgerollt. Aber entschieden haben wir, dass wir mit einer fünften Klasse schon mal testweise beginnen. Und das startet Mittwoch. Das heißt, wir haben eine fünfte Klasse angefangen, einfach zu gucken, was heißt denn das? Wir waren natürlich an anderen Schulen, wir haben uns umgetan, wir haben uns versucht fortzubilden und dass wir dann gesagt haben, okay, und eine Klasse fängt jetzt einfach mal an. Denn ich glaube, es gibt da noch viel zu lernen, ne? So, ich habe mit dem Jahrgang von Tobias gesprochen. Jetzt sagen ja alle Abiturjahrgänge, die Kleinen können sich immer nicht benehmen. Lieben Gruß an die Fünfer, das stimmt nicht.
Das haben wir nie gesagt.
So. Na, so, es sagen halt alle immer. Und ich glaube, die Kleinen können da gut lernen. Und es geht jetzt um die Regeln. Was funktioniert nicht? In welchem Unterricht funktioniert's? Und wenn Apple abgerufen wird, dann wird das iPad mit dem Kopf nach unten gelegt. Und das Äpfelchen guckt nach oben. Und das ist die feste Faustregel.
Und was ersetzen wir jetzt oder können wir ersetzen mit dem iPad? Also wird es auch irgendwann die digitalen Schulbücher geben oder bleibt es hier erstmal mit der Bücherausleihe? Sind da auch schon irgendwelche Pläne eigentlich?
Ja, was glaubt ihr, digitale Schulbücher? Würdet ihr die wollen komplett oder könntet ihr sagen, ne, ich möchte das in einzelnen Fächern oder nur die Oberstufe oder die Kleinen? Wie seht ihr das? Würde mich einfach interessieren.
Also ich persönlich hätte schon auch Lust, wenn dann auch digitale Schulbücher zu haben, weil man einfach viel weniger Gewicht in der Tasche hat. An manchen Tagen, da hat man einfach so viel Gewicht in der Tasche. Wir mussten das mal, Fun Fact, so als Bio für Hausaufgabe messen, wie schwer unsere Tasche am schwersten Tag ist, so, wo wir die meisten Fächer haben. Und da war wirklich eine Tasche, glaube ich, 12 Kilo als Rekord der Klasse.
Ich glaube, das ist mehr über die empfohlene Menge.
Knapp drüber.
Ja, also ich habe inzwischen alles auf dem iPad. Schulbücher nehme ich natürlich immer regelmäßig weiterhin mit. ich denke, es ist am Anfang sehr schwierig, gerade auch wenn man schreibt mit dem iPad und dann natürlich auch die Bücher parallel auf dem iPad offen haben möchte. Ja. Aber mit der Zeit geht das tatsächlich meiner Meinung nach nach etwas Übung ganz einfach.
Also die Schillerschule in Bochum, da haben wir uns das ja angeguckt, die haben gesagt, wir sollen uns da keinen Kopf machen und die Mischlösung würde es sein. Das heißt, wir haben explizit gefragt, ob das iPad nicht einen zu kleinen Bildschirm hat für einen geteilten Bildschirm. Die machen im Grunde nichts anderes als das, was ihr auch macht. Früher hat man ja auch schon mal gesagt, wenn du mit deiner festen Sitznachbarin oder Sitzpartner da sitzt, wer bringt von euch beiden das Deutschbuch mit, legen wir in die Mitte. Und so ähnlich agieren die auch. Und es ist eine Mischlösung. Man darf ja Schulbücher nicht kopieren, also nur zu einem gewissen Prozentsatz und so weiter. Und es gibt dort aber zum Beispiel Reader für die Oberstufe für ein festes Fach. Oder ne? Das heißt, die haben sich zusammengesetzt und für ein Fach, nehme ich jetzt mal Pädagogik, ja, und haben da eben entsprechende Seiten und Themen zusammengestellt, digital, und gar kein Schulbuch mehr angeschafft. Und die bittere Wahrheit ist, und es geht letztlich oft ums Geld, nicht alle Verlage haben wirklich Interesse daran, ein digitales Lehrbuch rauszubringen, weil sich die analogen und die Handbuch, wie auch immer, Exemplare unglaublich gut verkaufen. Und viele, viele Verlage setzen drauf, dass es ein ganz normales Buch gibt, was in der Hand des Kindes liegt, und dann zusätzlich digitale Zugänge ermöglicht werden. Und das ist die bittere Realität, das mussten wir lernen. Und ich glaube, wir müssen in die Zukunft gucken. Und die Antwort habe ich einfach noch nicht gefunden. Ich glaube nur, wir können nicht mehr zurück. Wir können nicht zurück, wenn wir das jetzt so benutzen. Und wie ich sehe, wie ihr mit den iPads umgeht, was sich in den Alltag eingeschlichen hat, hat das nichts damit zu tun, wie ich vor Jahren Tobias in Deutsch unterrichtet habe. Die Ideen sind ähnlich. Heute kann ich Seesaw als neue App mir runterladen. Das ist die Portfolio-Idee, die ich damals mit euch in Deutsch gemacht habe. Nur eben in digitaler Form. Ja, super. Mischen wir halt. Gut, da müssen wir hin.
Ich vermisse den Deutschunterricht ja schon, muss ich einmal sagen.
Ja, vermisse ich auch. Bin ja auch, ne, sage ich später. Wir werden ein neues Mensa-System haben. Mensa Max kommt gleich. Aber auch da gibt's einfach Neuerungen. Da können wir nicht in die alte Zeit zurück. Sage ich gleich.
Gleich. Wir sprechen ja jetzt hier schon die ganze Zeit über große Veränderungen und die Zukunft. Und reden wir ruhig darüber weiter. Nächstes Jahr, 2023, ist ja schon großes Schuljubiläum. 150 Jahre am Heine. Was können wir da erwarten?
Also ich habe heute Morgen einen sehr prominenten ehemaligen Schüler der Schule kontaktiert. Natürlich nur indirekt. Und habe schon mal dafür gesorgt, ob der wichtigste Mann in Oberhausen vielleicht einen gewissen Termin Zeit hätte. Und das ist schon mal der erste Schritt. Und am Mittwoch ist Schulkonferenz und das ist ein Tagesordnungspunkt bei der Schulkonferenz. Wir gehen in die Planung. Wenn es nach mir geht, das habe ich wenig Leuten gesagt, würde ich sagen, wir machen jetzt im Herbst 22 eine Projektwoche nur zur Planung unseres Schuljubiläums und machen stumpf im Jahr danach, im Herbst 2023, eine Woche Jubiläum. Mit allem, was ihr dann wollt. Und hoffentlich den Beitrag eines Herrn, den ich heute Morgen offiziell angefragt habe. Das weiß übrigens noch niemand. Das habe ich jetzt gerade exklusiv verkündet. Und ich denke, dann können wir da ja mal gucken. Und ich baue dann einfach auf die Ideen von Fördervereinen, ehemaligen Vereinen, von euch, von der Schulkonferenz und aus der Schülerschaft.
Ja, mega cool. Dann auch eine wirklich unfassbar berühmte Frage hier inzwischen. Was eigentlich mit der Milchbar und viel wichtiger den Chickenburgern? Werden die überhaupt nochmal zurückkommen? Und jetzt muss man ja erstmal kurz den 5. und 6. und 7. Klässlern wahrscheinlich schon erklären,
was sind
die Chickenburger?
Warum sind die so legendär? Also falls ihr mehr über diese erfahren wollt, wir haben eine Heinfunk-Reportage gemacht, die ist schon Ewigkeiten her.
Stimmt, das war die erste, glaube ich.
Ja, ich glaube, das war die zweite.
Ja.
Die zweite, die wir zusammen gemacht haben und... Wirklich, da fährt ja alles über die Chickenburger und auch die drastischen Preisanstiege. Wirklich sehr dramatisch, sehr zu empfehlen.
Ich habe gerade kurz überlegt, ob auf die Frage, was schlimm war, ich die Antwort gegeben hätte, dass es die Milchbar nicht mehr gibt. Und tatsächlich ist das in meinem Kopf so und auch in meinem Herzen. Und auch wenn es sicher die ein oder andere Zuhörerin gibt, die mir das nicht abnimmt, das ist ein Prozess gewesen, den ich fassungslos begleiten musste. Das war, vor den Sommerferien gab es mehrere Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Und das sind personelle Entscheidungen gewesen. Frau Niedrig weiß, dass mein privates Umfeld hat mich damals als sehr, 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 sehr angespannt erlebt. Das hat mir auf eine gewisse Art und Weise echt den Rest gegeben vor den Sommerferien. Und die Milchbar vermissen wir alle. Nur, die Milchbar ist nicht etwas, was ich leite oder durchführe. Der Förderverein hat sich schweren Herzens entschlossen, nicht mehr die Milchbar zu betreiben. Die Kräfte in der Milchbar und unsere drei Damen, die da immer waren, die wir wirklich sehr vermissen, die haben das mit so viel Engagement und so viel Kraft und so viel Elan jeden Tag für uns und euch getan. Und in diesem Miteinander von Ihnen und dem Förderverein und auch uns hat es irgendwann halt ziemlich, ja, wie soll ich sagen, gerattert. Und ihr habt festgestellt, und das habt dunkle Erinnerungen, dass der Rest der Milchbar, als wir die dann im Minimalverkauf hatten, hat das einfach auch so nicht mehr funktioniert. Und ich bin sehr gespannt, ob es nach Corona, wann ist nach Corona, ob es dort ein Milchbar 2.0 gibt. Die Schulkonferenz hat den Auftrag gegeben. Die Schulkonferenz hat gesagt, es gibt eine Elternschaft, die das möchte. Diesen Mittwoch ist Schulkonferenz. Ich bin informiert, dass es eben nicht eine Elternschaft gibt und eine Gruppe, die mal eben so das stemmen kann. Und das erschreckt mich sehr. Ich habe das geahnt. Eine Milchbar kann man nicht ersetzen. Ich weiß nicht, ob es das endgültige Ende ist. Was ich weiß, ist und was ich zusicher, dass wir natürlich alle Ohren und Augen offen halten. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, der sehr, sehr schmerzt und den ich sehr, sehr bedauere. Ich glaube, das war sehr wichtig. Es geht mir nicht um die Chickenburger, das sage ich ganz deutlich. Ich halte Chickenburger für absolut nicht richtig, das arme Tier und überhaupt. Ich würde dann gern einen veganen Freitag dagegen einführen. Das meine ich tatsächlich persönlich und auch als Schulleiter. Ich weiß aber, wie lecker ihr die fandet und zwar nicht nur ihr. Das, was dahinter steckt, vermisse ich halt. Wo sind die Menschen, die hier im Alltag dafür gesorgt haben, dass ihr ein Brötchen kriegt? Muss man auch die realistische Frage stellen, kann man das noch so stemmen? In Corona, das sage ich auch ganz ehrlich, in tiefsten Zeiten Corona, jetzt im Herbst und Winter, bin ich eigentlich glücklich gewesen, wir hätten die nicht so laufen lassen können. Ihr durftet draußen die Maske abziehen, aber ein Chickenburger-Aufsicht oder ne, eine Chickenburger-Pause, so wie früher unter Corona-Bedingungen, das geht nicht. Also ne, die Milchbar hätte es so für meine Begriffe nicht gegeben, sondern Bestellsystem, Kauf, Verkauf irgendwie aus dem Fenster raus und all das ist nicht eure Milchbar, wie ihr die kanntet. Das haben wir ja im Herbst festgestellt, also davor in dem Herbst. Das ist bitter.
Gut, dann kommen wir jetzt ein bisschen auf andere Themen zu sprechen. Und zwar die Aula wird ja renoviert, ja. Wurde ja auch mal auf Eishof gesagt. Und wie weit ist es eigentlich damit so? Und gibt's auch Lüftungsanlagen?
Nö. Also, die Aula, ihr wisst das, unter Corona, Handwerker sind gefragt wie sonst was und es ist tatsächlich so, dass quasi die Verschönerung, also das, was das i-Tüpfelchen sein sollte, das ist schon passiert, aber die Lüftungsanlage ist noch nicht drin. Das heißt, bis Ostern können wir sie jetzt doch wieder nutzen. Okay. Dafür nach Ostern lassen wir eure großen Abi-Klausuren noch in der Aula schreiben.
Ah, ohne Lüftungsanlage.
Lüftungsanlage, sehr gut. Und sobald dann eure großen Klausuren raus sind, könnten die starten. Dann müssen wir gucken, wie wir das mit der Ausgabe der Abi-Zeugnisse da machen. Denn das will ich eigentlich dann schon in der Aula. Und dann sollte die Lüftungsanlage kommen. Das, was da dran hängt, ist, dass die Schließung von Schwimmbad und Sporthalle, weil ja nach der Lüftungsanlage in der Aula diese Bereiche neu renoviert werden oder mit Lüftungsanlage versehen werden, dass sich das halt auch verzögert. Das heißt, die gute Nachricht ist, Sport- und Schwimmunterricht bis zum Sommer, nach dem Sommer nicht. Zumindest nicht in unserer kleinen Halle hier. Aber auch da müssen wir abwarten.
Ja, jetzt fällt dir so ein komischer Name, Mensa Max. Was ist das? Was hat dieses neue Bestellsystem, was Sie gerade schon angeteasert hatten, zu bedeuten? Und warum Mensa Max?
Mensa Max, Herr Unger, dem ich da sehr, sehr verdanke, versucht seit 3 bis 5 Jahren bei unserem Schulträger in der Stadt Oberhausen da Werbung für zu machen. Das ist einfach ein sehr glatt laufendes Mensa-Bestellsystem an 2400 Schulen in NRW oder deutschlandweit, auf jeden Fall sehr erfolgreich. Es vereinfacht. Es vereinfacht das Buchen, es vereinfacht die Abrechnung, es vereinfacht vor allem, dass das nicht immer über die Sekretariate laufen muss. Es ist für euch zugänglich. Es gibt Schnittstellen mit, soll es jetzt geben, iSurf, mit MyCard, die es ja in Oberhausen auch gibt, und das ist für mich die Zukunft. Und heute Mittag haben wir diskutiert, und auch das werde ich der Schulkonferenz sagen, auch das weiß noch keiner. Wir wollen im Grunde, ich nutze gleich mal die Öffentlichkeit, wir träumen halt schon davon, dass wir auch keine Papier-Schülerausweise mehr haben und einen SLZ-Ausweis, der auch für die Bücher gilt, sondern dass man halt eine Chipkarte hat und da ist alles drin und drauf. Und letzte Woche sah es so aus, als wäre das ab Sommer möglich. Jetzt, wie immer, lernt man ja, gibt es natürlich wieder Hürden, die überwunden werden müssen, und es geht immer ums Geld und wer wann was macht. Und jetzt haben aber vorhin wir mit allen, die kurz jetzt zusammenkamen, Herr Unger und Frau Niedrig, Sekretariat, und wir haben jetzt überlegt, diese Chipkarte muss kommen. Dass wir Tobias nicht mehr erleben, das wirst du ehrlich gesagt vielleicht so auch nicht mehr erleben, aber tatsächlich wird es eine Vereinfachung geben. Ich finde es super.
Dann haben wir auch noch gehört, bevor wir das Interview angefangen haben, dass es einen zweiten Anbau geben soll. Was ist darüber bekannt? Wo soll dieser stehen? Und ist dieser erste Anbau nicht genug? Wofür ist dieser?
Also genug ist ja nie genug, ne? Für unsere Schule kann es ja nie genug sein. Oh Gott, ich hoffe, dass das keine NachbarInnen
sind. Die anderen
also,
Schulen sind ja, ne? Schon neidisch wahrscheinlich.
Die sind direkt schon neidisch wieder. Und das tut mir auch ja, leid. Stimmt. Es warten so viele Schulen immer noch auf ihren Anbau. Nein, wir sind ein Ganztagsgymnasium und wir sind gewachsen. Im Jahrgang von Tobias sind wir 3-zügig gewesen und wir sind in 2 Jahrgängen jetzt schon 5-zügig. Mhm. Und ansonsten durchgehend 4. Uns fehlt der Platz. Und zwar brauchen wir Platz für LehrerInnen, für das Sekretariat, für Sani, für alles Mögliche, auch für Schülerschaft. Aber wir brauchen vor allen Dingen Räume für die Oberstufe. Und da fehlen 8 Räume. Und wenn die Pavillons hinten zum Schulgarten weiter dort stehen sollen, und die sind gemietet, die waren nie für die Dauer angedacht, die kosten Geld, die müssen weg, dann brauchen wir 3 Klassenräume. Und zwar berechnet G8, G9, das heißt, es ist ja klar, wenn wir G9 haben werden, haben wir einfach einen Jahrgang mehr hier. Einmal mehr 4 Klassen, die dann differenziert werden müssen und so weiter. Und da habe ich ziemlich überraschend einen Anruf erhalten und hatte dann am Folgetag auch sehr überraschend einen Termin, in dem Herr Zorn, Frau Niedrig und ich saßen und mit Freude gehört haben, dass so ein Anbau kommen soll. Ob ich den noch erlebe oder du oder ihr, weiß ich nicht. Aber wir haben halt sehr pragmatisch argumentiert, dass mit dem tollen SLZ und auch unserer Mensa und vor allem dem Ganztagsanbau, ich vor allem einfach einen Bereich brauche, wo Räume entstehen. Und zwar echt Klassenräume und Kursräume für die Oberstufe. Wir haben zu wenig Platz für euch. Ja, was glaubt ihr? Wo kommt das hin? Denn ich will ja auch den Schulhof nicht irgendwie verkleinern.
Neben dem neuen Anbau? Neben der Aula?
Nee, dann wird ja Freifläche, also Multicourt, Grasfläche, eine Idee.
Da, wo die alten Pavillons, diese gemieteten jetzt stehen?
Da würde ich gerne richtig viel Platz für die Kleinen haben und den Schulgarten integrieren, denn eigentlich muss unser Schulgelände ja auch renoviert werden, das hatte man uns ja zugesagt. Es gibt im Grunde eine Fläche, das ist aber noch nicht offiziell, das wird jetzt geprüft, es gibt jetzt einen offiziellen Prüfauftrag, dass geguckt wird auf der Fläche rechts vor der Wohnung von Herrn Keiko, also hier vorne auf der Rasenfläche, wo die Fahrradständer sind, hin zur Aula. Dort wäre Platz. Wie das aussieht, weiß ich nicht, aber da kann man auch sicherheitstechnisch wegen Fluchtwegen, die wir dann auf beiden Seiten hätten und so weiter. Ihr wisst, wegen des Ganztagsanbaus ist unser normales Treppenhaus nochmal überarbeitet worden und das ist schon alles da. Das heißt, eigentlich, falls das auch jemand von der Öffentlichkeit, aus dem Rat der Stadt, der Politik oder wer auch immer hört, eigentlich brauchen wir dann nur einen kleinen, kurzen, schönen Anbau, denn müssen wirklich nur Räume gesetzt werden. Wir haben Flur, wir haben Fluchtwege, es muss nicht unterkellert werden, läuft. Das ist ein bisschen langweilige Lösung, aber machbar.
Ja, läuft, würde ich sagen.
Ja.
Besonders fürs Heine natürlich.
Läuft bei uns.
Dann würde ich eigentlich jetzt auch schon den ersten Frageblock direkt abschließen. Also thematisch würde es jetzt nichts mehr Neues geben. Aber dafür exklusive, extra für Sie konzipierte Psychofragen stellen, die einmal die dunkelsten Geheimnisse aufdecken werden. Und da fangen wir auch direkt einmal mit der allerersten Frage an. Nämlich, Sie bekommen 1 Million Euro, rein fiktional natürlich, zur Verwendung hier am Heine. Wofür würden Sie das Geld verwenden?
Für einen dritten Anbau.
Ja, der vierte und fünfte Anbau.
Ach, da kommst du mit einer Million nicht aus.
iPads für... Alle? Zwei iPads für jeden.
Ja, genau.
Für das reicht ja nicht. Ein fürs Buch noch, eins fürs digitale
genau.
Buch.
Genau.
Eine Million?
Ja, eine Million.
Ja.
Wollten nicht geizig sein.
Ach, was weiß ich. Ich will hier, wir brauchen WLAN. Die Endgeräte bringen überhaupt nichts, wenn das WLAN nicht funktioniert. Und ich kann das Wort nicht mehr hören. Und wir haben tolle Menschen in der Stadt Oberhausen, die sich kümmern, aber... Ich weiß nicht. Tobias, gibt es sowas? Kann man für eine Million nicht irgendwas hier hinbasteln, dass man quasi WLAN auf Fingerschnipp kriegt? Keine
Satelliteninternet
Ahnung.
Satelliteninternet gibt es da
mir
jetzt
egal.
Von Elon
Musk. Ja, her damit. Also, ich glaube, das brauchen wir. Und dann würde ich, glaube ich, auf der anderen... Ach, ich weiß nicht, mir sind gerade Kuscheldecken eingefallen. So irgend sowas für... Ich glaube hier, Spielen, Bänke, dass Kinder, Jugendliche sich hier wohlfühlen, dass man das Gefühl hat, hier kann man im Ganztag halt einfach viel Zeit verbringen. Wir haben tolle Sachen im Ganztag, aber einfach, weiß ich nicht, die Klassenräume hübscher machen, schöner machen. So Sachen, wo man 100-mal nachfragen muss, ob man das kaufen darf, ob der Etat dafür richtig ist. So, also schnelles, gutes WLAN, wir selbst versorgt, ein Server, den nur wir versorgen oder irgend sowas. Ja, und dann... Ja, dann sowas, was im Alltag hilft. Und spontan dachte ich aber auch, ich bin da ja großer Freund hier vom Ruhrgebiet und von so einer Ruhrgebietsstulle oder sowas. Ich weiß nicht. Wir landen wieder bei sowas wie bei der Milchbar. Hätte ich die Chance, mit dem Geld irgendwie dafür zu sorgen, dass hier klar ist, egal wie hungrig du zum Heine kommst, du kriegst eine Schnitte. So. Vielleicht auch für umsonst oder stark gesponsert zu günstigen Preisen. Das ist schon ein Traum.
Ja.
Klingt nicht schlecht.
Besser, als wenn jetzt irgendwie eine McDonald's-Filiale hier auf dem Parkplatz gebaut wird. Definitiv,
nicht
ja.
Nicht mit mir.
Nee. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jetzt nur noch für 10 Jahre Schulleiter sein, aber dafür einmalig in der Zeit reisen. Für welches Jahrzehnt würden Sie sich entscheiden und warum?
Das Moment, ich bin noch 10 Jahre Schulleiter.
Ja, der Countdown läuft jetzt schon. Also.
Ja, und gehe ich in irgendein Jahrzehnt zurück oder was?
Oder in die Zukunft. Sie wollen jetzt unbedingt im 21.000, keine Ahnung wann, Schulleiter für 10 Jahre noch sein.
Genau, und sich ein paar Lehrmethoden abgucken, das neue Leben. Oder alte Leben so genießen.
Einmal in der Zeit der Dinos unterrichten als Schulleiter. Die Schule neu erfinden.
Ich habe so viele Interviews gehört und ihr habt diese Zeitreisefrage so vielen Menschen gestellt und ich war so beeindruckt von der Zukunft, was man lernt und so. Ich glaube, Dr. Filetsch oder andere haben das dann ja auch gesagt. Nach heutigen Bedingungen und dem Wissen möchte ich gerade nicht in die Zukunft reisen, sondern ich glaube, irgendwie in der Zeit, 19. Jahrhundert, sage ich jetzt mal, also in der Zeit, als die Schulen sich aufgebaut haben, vielleicht, wo es ganz anders war, wo Bildung, die Idee da war, dass der preußische Staat gesagt hat, jedem wird Bildung zuteil. 1828, oh Gott.
Mit dem Wissen, was sie jetzt schon haben und dann als Revolutionär der Schule?
Ja, vielleicht. Nein, das geht ja so nicht. Aber ich glaube, das ist wichtig, da nochmal zu gucken. So, ja, das ist vielleicht eine dämliche Antwort gewesen, aber was anderes weiß ich gerade nicht.
Es gibt kein richtig oder falsch hier.
Absolut, dann blicken wir mal jetzt in die Zukunft und zwar in 5 Jahren. Wie denken Sie, wird das Heine aussehen? Was hat sich in den nächsten 5 Jahren wirklich nochmal drastisch verändert?
Wird der vierte Anbau schon stehen?
Ja, ich glaube, dass der Hype, den wir haben, also dieses, das uns anhängt, der Anbau oder die Aula oder die iPads oder so. Ich meine, der Heinefunk ist großartig. Ich glaube, euch ist überhaupt nicht klar, was ihr, also doch, euch ist das klar, ihr seid ja sehr klug, aber 120 Folgen, was ihr macht, wie ihr Menschen einbindet. Wenn man sich die Liste derer anguckt, die ihr und eure Mitinterviewenden hier hatten, das ist der Wahnsinn. In 5 Jahren, ich komme anders rein. Vor Corona, und das ist echt ein Tiefpunkt gewesen, habe ich mit einem sehr geschätzten Kollegen überlegt, was wir alles hier haben. Wir hatten ein tolles Lernzeitenkonzept, das Schulprogramm war neu. Wir sind durch Europa gereist, Erasmus war klar, der Anbau stand gerade, wir haben eine Lernetage. Und das war fast ein Ausruhen, so ein bisschen, dass man dachte, wow, und jetzt sind wir im Hier und Jetzt und machen Bildung auf dem höchsten Niveau. Und zwar nehmen wir alle mit. Und dann ist so viel kaputt gegangen und... Ich will einfach sagen, wenn wir das nur ansatzweise erreichen und dann mit den Mitteln, die wir jetzt zur Verfügung haben, dem Wissen des Hybrid- und des Distanzunterrichts und dem Wissen, Lernen funktioniert nicht alleine im Jogger zu Hause vor einer Kamera, sondern nur dann, wenn ich rechts und links abgucke und höre, was der andere sagt und der Lehrer gute Ideen hat, dann funktioniert Lernen.
Also ich fand das im Jogger ja schon sehr entspannt.
Ja, das ist entspannt, Tobias, aber ich glaube trotzdem, dass es besser ist, dass Jonas hier in der Schule ist und Caro auch. Und das meine ich jetzt nicht so persönlich. Ihr werdet das toll gemacht haben, aber ich bin zutiefst überzeugt, dass das hier vor Ort funktioniert. Und das wird in 5 Jahren super sein. Denn dann haben wir Corona hoffentlich gut überwunden und sind an alte Traditionen angeknüpft und haben ganz viel auf neue Basis. Springen wir durch die Lüfte. Ich bin sicher.
Ja, dann zur allerletzten Psychofrage, dann haben Sie es auch schon direkt geschafft. Sie starten nochmal in die Qualifikationsphase, also wir blicken nochmal ein wenig zurück und dürfen noch einmal jetzt mit all Ihrer Erfahrung mit dem Leben als Schulleiter und so weiter und so fort Ihre LK-Fächer wählen.
Mathe und Geschichte.
Mathe und Geschichte?
Und werde ich immer wieder wählen.
Okay, also Sie bereuen absolut nicht, Mathe als Leistungskurs genommen zu haben?
Nein.
Na okay, gut, das müssen Sie jetzt aber auch. Okay.
Nein, muss ich nicht sagen. Ich habe, und das ist mein Rat an alle, ich habe das gemacht, was ich wollte. Und ich habe so Spaß an Mathe gehabt und war so fasziniert von Geschichte. Das war keine kluge Wahl. Ich habe damit nicht mit das beste Abitur. Ich war in Pädagogik und in Deutsch talentierter. Habe ich bessere Noten gekriegt. Wollte ich aber nicht.
Und warum haben Sie sich dann für ein Lehramt in Deutsch zum Beispiel entschieden?
Weil ich kurz vorm Studium, und ich war auch in Freiburg und ich war in Köln und bin dann in Münster gelandet, habe ich einfach alle Schulfächer auf eine Liste geschrieben. Liste, ne? Das ist so mit Stift. Früher hat man noch geschrieben.
Auf Papier.
Genau.
Alles klar.
So ungefähr. Und dann habe ich alle Fächer runtergestrichen, die ich nicht unterrichten möchte. Ich bin ja Lehrerkind und habe das auch zu Hause gesehen. Und die wenigsten wissen, dass ich schon als Kind Klassenarbeiten korrigiert habe. Also ich habe selber Mathearbeiten entworfen und habe also 25 imaginäre Kinder entworfen und habe die dann sofort korrigiert. Und irgendwie dachte ich, Mathe ist es nicht. Ich glaube, ich weiß, dass ich ein guter Handwerker in Mathematik bin, aber ich bin nicht so brillant, wie hier einige mathematische Geister Sachen durchdringen können. Das kann ich nicht. Und ich bin einfach gut, glaube ich. Ja, Tobias, ich glaube, ich bin schon ein guter Deutschlehrer.
Ja, das erklärt dann auch immer die Rekordzeit, in der Sie Klausuren korrigieren. Also.
Ja, ich habe früher angefangen. Und
Erfahrung,
genau.
Ja.
Heute bin ich, und das möchte ich sehr deutlich sagen, ich habe ein ganz tolles Studium in Religion gehabt, also in Theologie. Heute bin ich sehr unglücklich in weiten Bereichen damit, welche Institution ich damit vertrete. Ich überlege mir durchaus harte Konsequenzen und unterrichte seit ein paar Jahren aus persönlichen Gründen ja auch einfach das Fach nicht mehr. Das weiß ich nicht. Das war ein tolles Studium und das Fach ist faszinierend. Ich habe einen großen Respekt, aber ich tue mich mit meiner Institution schon sehr schwer. Ob ich deswegen Pädagogik studiert hätte, weiß ich nicht. Also da bin ich sehr im Reinen mit mir, denn bin ich im Reinen. Nee, würde ich auf jeden Fall so machen.
Okay, ja. Sehr, sehr spannende Antwort und natürlich auch schön, dass es bei dem deutschen Herz und dem Deutsch als Fach so bleibt. Ja, dann, Caro, dein Einsatz.
Ja, vielen Dank fürs Interview, dass Sie sich schon zum 4. oder 5. Mal unseren Fragen gestellt haben. Sie sind so oft hier, wirklich.
Ja, ich hoffe, ich langweile euch oder die Gemeinschaft jetzt nicht. Es ist eine große Ehre und es macht echt Spaß. Danke.
Kein Problem, wir laden Sie ja nicht ohne Grund so oft ein. Und dann würde ich sagen, falls euch und Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns, den Podcast Heinefunk, abonnieren. Und zwar mit jeder Podcast-App geht das. Mit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, übrigens auch mit Amazon Music. Und wir sind auf YouTube. Zwar nur mit einem Bild, aber wir sind auf YouTube. Und wir sind auch auf Instagram, Facebook, Twitter. Und wer uns schreiben möchte, kann das auch per E-Mail mit heinefunk@heinefunk.de. Wir freuen uns nämlich sehr über Feedback. Tobias, weißt du, wer in der nächsten Folge drankommt?
Ja, ich sehe hier Vanessa Richter. Das sollte die neue Angestellte hier für den Ganztag sein.
Die neue Mitarbeiterin im Ganztag, genau.
Genau, ja. Genau. Die ist in der nächsten Folge zu hören. Und dann hat Herr Korbmann jetzt gerne noch das letzte Wort. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Danke euch, habt ihr super gemacht. Ich war sehr gerne hier. Ich hoffe, dass ein paar Leute das gerne hören. Und passt alle auf euch auf. Bleibt gesund. Und auf bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de.